Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Das war heute eine Kabinettssitzung in Berlin, wie es sie so in der Geschichte der Bundesregierung noch nicht gegeben hat. Mit Sicherheitsabstand zwischen den Abgeordneten, dem größten Milliardenpaket der deutschen Nachkriegsgeschichte und mit Applaus für die Heldinnen und Helden des Alltags in der Corona-Krise.
Es ist wichtig, dass jetzt unsere Hilfen schnell dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Das ist der Beitrag, den wir als Staat leisten können. Aber er wäre nicht wirksam, wenn nicht viele Bürgerinnen und Bürger mit höchstem Einsatz ihren Beitrag leisten. Darum gilt unser Dank allen Ärzten und Pflegerinnen, den Verkäuferinnen und Busfahrern und vielen, vielen anderen mehr. Sie leisten Großes in diesen Tagen.
Nach diesen Worten des Vizekanzlers Olaf Scholz wurde also geschlossen, geklatscht über Parteigrenzen hinweg und geschlossen hat die Bundespolitik auch die milliardenschweren Corona-Hilfen beschlossen. Trotz der gigantischen Kosten. Und das kommt nun wirklich nicht oft vor. Gleich mehr zu den Details. Viel Unsicherheit gab es in den vergangenen Tagen unter all jenen, die kurz vor der Abschlussprüfung stehen. Da haben die Kultusministerinnen und Minister heute entschieden, die Prüfungen an deutschen Schulen sollen stattfinden, trotz Corona. Auch dazu gleich mehr. Und das ist nun Titel und Appell zugleich, bleiben Sie zu Hause, Österreich in der Corona-Krise. Thema in der Sendung Hintergrund im Anschluss an diese Informationen am Abend. Und dazu begrüßt Sie Sarah Zerback. Schönen guten Abend. Besondere Zeiten, besondere Herausforderungen, auch für den Bundestag, der in Corona-Zeiten kreativ werden muss, um handlungsfähig zu bleiben und der außergewöhnliche Maßnahmen beschließen muss, damit Menschen und Wirtschaft gut durch diese Krise kommen. Volker Fintermaus aus unserem Hauptstadtstudio über ein Parlament im Krisenmodus und ein historisches Hilfspaket.
Ungewöhnlicher konnte die Sitzung kaum sein. Gleich zu Beginn verwies Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble auf die hygienischen Sicherheitsabstände, die an diesem Tag durchgehend im Bundestag eingehalten werden sollten.
Jeder sieht es, wir tagen unter außergewöhnlichen Umständen. Wir unterliegen wie alle anderen den gleichen allgemeinen Beschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Aber die parlamentarische Demokratie wird nicht außer Kraft gesetzt.
Nur ein Teil der Abgeordneten saß im Plenarsaal, immer zwei leere Stühle dazwischen. Und statt der Kanzlerin, die das Ganze von zu Hause aus im Fernsehen verfolgen musste, erläuterte Vizekanzler Olaf Scholz den Maßnahmenkatalog der Bundesregierung, bei dem drei Dinge im Vordergrund stehen.
Wir müssen erstens eine gute Gesundheitsversorgung von Corona-Erkrankten sicherstellen und dafür sorgen, dass alle die geschützt sind, die sie behandeln. Wir müssen zweitens den Lebensunterhalt der Bürgerinnen und Bürger sichern, die von der Krise betroffen sind. Und wir müssen drittens unsere Wirtschaft stabilisieren und die Arbeitsplätze erhalten.
Dafür wird die Schuldenbremse im Grundgesetz gelockert und ein Nachtragshaushalt in der Höhe von 156 Milliarden Euro verabschiedet. Dazu kommen mehrere Gesetze mit Milliardenhilfen für Firmen, selbstständige Beschäftigte, Eltern und die Krankenhäuser. In der Debatte gab es wenig Kritik an den Plänen der Bundesregierung, zum Teil auch, wie einige Abgeordnete erklärten, weil das jetzt nicht die Stunde der Kritik sei, da man angesichts des weitgehenden Stillstands in der Wirtschaft und in der Gesellschaft handeln müsse, damit die Menschen die zunehmenden Probleme des Alltags auch bewältigen können. Für den Fraktionsvorsitzenden der AfD, Alexander Gauland, greifen die heutigen Beschlüsse jedoch zu kurz.
Da vermissen wir einen Plan der Bundesregierung. Die gewaltige Anstrengung, die sich auf insgesamt mehr als 700 Milliarden Euro beläuft, ist unbegrenzt, so wenig durchzuhalten wie der Shutdown einer ganzen Gesellschaft.
Die Frage nach dem relativen Stillstand, dem Shutdown der Gesellschaft, griff auch FDP-Chef Christian Lindner auf.
Er passt nicht zu den Werten einer offenen Gesellschaft. Er ist eine Gefahr für den sozialen Frieden, wenn schon in der allernächsten Zeit die Akzeptanz der Menschen sinken könnte. Er ist eine Gefahr für unser wirtschaftliches Leben, weil irgendwann der ökonomische Schaden irreparabel sein könnte.
Notwendig sei im nächsten Schritt eine Exit-Strategie, also ein klarer Plan, wie und mit welchen Mitteln die Gesellschaft wieder zum Laufen gebracht werden soll. Aber all das hielt am Ende die Oppositionsparteien nicht davon ab, die vorgelegten Gesetzespakete grundsätzlich zu unterstützen. Und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen lieferte auch die Begründung dafür.
Der Umfang und die Einmaligkeit sind der Notlage entsprechend. Und deswegen stimmen wir übrigens nicht, weil es um Mehrheiten geht, sondern voller Überzeugung dafür, dass wir die Ausnahmeregelung der Schuldenbremse heute hier aktivieren, meine Damen und Herren.
Die Koalitionsfraktionen Union und SPD sowie FDP, Linke und Grüne stimmten am Nachmittag für die Pläne. 55 AfD-Abgeordnete enthielten sich. Die Kanzlermehrheit war so mit 469 Stimmen übererfüllt. Bei nur 3 Enthaltungen aus den Reihen der AfD war zuvor schon eine zeitlich begrenzte Sonderregelung für die Geschäftsordnung des Bundestages angenommen worden. Diese sieht vor, dass bis Ende September dieses Jahres die Beschlussfähigkeit des Parlaments gewährleistet ist, wenn nur ein Viertel der Abgeordneten anwesend sind. Bislang ist der Bundestag erst ab der Hälfte der anwesenden Parlamentarier geschäftsfähig.
Volker Findhammer über das Milliardenpaket der Bundesregierung, in dem mehrere kleine Päckchen stecken. Vieles soll leichter werden, schneller, unbürokratischer. Welche Hilfen genau geplant sind, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu retten, Krankenhäuser zu unterstützen und Lebensunterhalt und Wohnung der Bürgerinnen und Bürger zu sichern? Theo Gers mit den Einzelheiten.
Der Bundestag hat zugestimmt, das Jahr des Bundesrates, der in seiner Stellungnahme heute keine Einwände hatte, gilt am Freitag als Formsache. Damit kann das Riesenpaket gegen die Corona-Krise in Kraft treten. Es enthält im Wesentlichen 3 Teile.
Erstens, ganz vorne steht der Schutz der Gesundheit. Wir helfen den Frauen und Männern in den Krankenhäusern und Laboren und stellen sicher, dass unsere Gesundheitsversorgung den Herausforderungen gewachsen ist.
3 Milliarden Euro bekommen die Krankenhäuser. Sie sollen unter anderem die Zahl der Intensivbetten auf 56.000 verdoppeln. Hinzu kommen noch einmal 3,5 Milliarden Euro für den Kauf von Schutzbekleidung und die Entwicklung von Impfstoffen. Der Bund bekommt zudem mehr Kompetenzen beim Seuchenschutz.
Zweitens, niemand soll sich unnötige Sorgen um seine Wohnung und seinen Lebensunterhalt machen.
Dafür wird zum einen der Zugang zur Grundsicherung erleichtert. Die sonst übliche Vermögensprüfung fällt für 6 Monate weg. Dies soll die Existenz vieler Menschen sichern, die etwa schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie nur geringe Einkommen hatten und jetzt durch Kurzarbeit noch weniger verdienen oder als Ein-Mann- oder Ein-Frau-Unternehmen gar keine Einnahmen mehr haben. Wer wegen Corona geringere Einkünfte hat und deshalb in der Zeit vom 1. April bis 30. Juni mit Mietzahlungen in Rückstand gerät, dem darf deswegen nicht gekündigt werden. Dies gilt für die private Wohnung und für Geschäftsräume. Für 3 Monate gestundet werden in solchen Fällen auch Zahlungen für Strom, Telefon und Internet sowie Kreditraten. Familien mit Einkommenseinbrüchen sollen leichter an den Kinderzuschlag kommen. Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen, weil Kitas und Schulen geschlossen sind, sollen ebenfalls zusätzliche Hilfen bekommen.
Und wir müssen drittens unsere Wirtschaft stabilisieren und die Arbeitsplätze erhalten.
Dazu zahlt der Bund direkte Finanzhilfen an kleine Unternehmen und Soloselbstständige. Diese müssen nicht zurückgezahlt werden. Firmen mit bis zu 5 Beschäftigten können 9.000 Euro erhalten, bei bis zu 10 Beschäftigten sind es 15.000. Eine eidesstattliche Versicherung, wonach eine Existenzbedrohung oder ein Liquiditätsengpass wegen Corona gegeben sind, reicht. Schon in den nächsten Tagen soll das Geld fließen. Damit können fällige Mieten oder auch Kreditraten bedient werden. Für mittelgroße und große Unternehmen steht ein unbegrenztes Kreditprogramm der staatlichen KfW bereit. Das Insolvenzrecht wird gelockert. Auch fällige Steuerzahlungen werden aufgeschoben. Ferner entlastet der Staat die Unternehmen von den Lohnkosten, indem diese leichter Kurzarbeit beantragen können. Dann zahlen die Arbeitsagenturen 60% des letzten Nettolohns, wer Kinder hat, bekommt 67%. Der Staat übernimmt zudem in voller Höhe die Sozialabgaben, die die Firmen sonst zahlen müssten. Finanziert wird das alles über eine Ausweitung der Staatsverschuldung. Der Bund rechnet mit Mehrausgaben von 122,8 Milliarden Euro und mit Steuermindereinnahmen von 33,5 Milliarden. Das wird über einen Nachtragshaushalt abgedeckt. Mit ihm werden in diesem Jahr 156,3 Milliarden Euro an neuen Krediten aufgenommen.
Darüber hinaus schaffen wir für die meisten, meist größeren Unternehmen mit dem Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz, den wir jetzt zu einem Wirtschaftsstabilisierungsfonds umbauen, die Grundlage dafür, dass wir sie mit Eigenkapital in dieser Krise unterstützen können.
Was so technisch daherkommt, ist der größte Rettungsschirm, der je über deutschen Firmen aufgespannt wurde. Der Staat schafft einen neuen Fonds, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF. Dieser soll Industrieunternehmen vor der Pleite retten oder vor einer unerwünschten Übernahme, etwa durch ausländische Hedge- oder Staatsfonds. Dafür kann der WSF insgesamt Kredite über 600 Milliarden Euro aufnehmen, für die der Bund gerade steht. Mit dem Geld können Kredite von in Not geratenen Unternehmen staatlich besichert werden. Der Bund kann sich aber auch an den Firmen beteiligen oder diese ganz übernehmen und im Idealfall nach Ende der Krise wieder privatisieren.
Theo Gers über die Corona-Hilfspakete und deren Finanzierung, die der Bundestag heute beschlossen hat. Wann das öffentliche Leben wieder hochgefahren werden könnte, das ist laut Gesundheitsministerium weiter unklar. Politik und Experten wollen die Lage nach Ostern neu bewerten, denn, das belegen die heutigen Zahlen des Robert-Koch-Instituts, Deutschland steht erst am Anfang dieser Epidemie und für Entwarnung ist es noch zu früh. Gudula Geuter.
Vor 2 Tagen hatte sich Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, sehr vorsichtig optimistisch gezeigt, dass sich der exponentielle Anstieg der Neuinfektionen verringern, die Kurve abflachen könnte. Solche Aussagen wiederholte er heute nicht.
Die Fälle nehmen zu. Auch Tagesschwankungen sind natürlich zu erwarten. Wir müssen weiter abwarten, um zu sehen, ob die Maßnahmen greifen. Aber im Moment ist es zu früh, um diese Aussagen schon belastbar treffen zu können.
Die Zahl der Infektionen in Deutschland ist nach den Daten des RKI um 4.191 auf 31.554 gestiegen. Die Zahl der Toten habe um 36 auf 149 zugenommen. Für Verwirrung sorgen dabei immer wieder die unterschiedlichen Zahlen, die vom RKI einerseits, von der US-amerikanischen Johns Hopkins Universität andererseits genannt werden.
Wir berufen uns auf offizielle Meldezahlen, nicht auf Hochrechnung. Das ist etwa so, als wenn Sie ein amtliches Ergebnis haben wollen. Das ist eben genauer und dafür braucht es ein wenig länger.
Gleichzeitig betonte er, da Gesundheitsämter die Daten unregelmäßig lieferten, sei auf der Grundlage allein kein Trend zu den aktuellen Neuinfektionen ablesbar. Auch die Todesfälle werden auf diese Weise leicht verzögert gemeldet. Die Sterberate in Deutschland ist bisher deutlich geringer als in manchen anderen Ländern.
Das ist keine Untererfassung.
Rund 0,4% beträgt die Rate nach seinen Daten. Weltweit wird sie derzeit auf rund 4,7% geschätzt. In Italien sterben 9,5% der Patienten. Wieler hat für die deutschen Daten verschiedene Erklärungen.
In Deutschland wurde von Anfang an vergleichsweise breit getestet. Deshalb haben wir den Erreger früh entdeckt. Und wir entdecken auch viele milde Fälle dadurch, die man sonst vielleicht nicht gefunden hätte.
So hätten nur 40% der Erfassten Fieber. Außerdem seien noch nicht so viele ältere Menschen erkrankt. Vor allem aber bekräftigte der Chef der Bundesbehörde:
Wir sind am Anfang der Epidemie. Es ist noch völlig offen, wie sich diese Epidemie weiterentwickelt. Und natürlich steigt auch in Deutschland die Anzahl der Todesfälle.
Das bedeutet auch, dass mit fortschreitender Ausbreitung immer mehr jüngere Menschen betroffen sein könnten. Denn Ältere und Menschen mit Vorbelastungen seien zwar besonders gefährdet, aber
es gibt auch jüngere Menschen und gesunde Menschen, die an Covid-19 sterben können. Das passiert selten, nach allem, was wir bislang wissen. Aber es kann eben passieren. Und das wissen wir zum Beispiel aus unseren Nachbarländern.
Regelmäßig passt das RKI auch die Kriterien für den Umgang mit dem Virus an. Zuletzt wurden unter anderem die Ratschläge für den Einsatz betroffenen medizinischen Personals geändert. Heute betraf es die Frage, welche Patienten mit Symptomen getestet werden sollten. Nach wie vor sind Kriterien: der Kontakt mit Infizierten, gehört der Patient zu einer Risikogruppe oder zum medizinischen Personal, scheiden andere Diagnosen aus. Dagegen hält das RKI nicht an dem Kriterium des Aufenthalts in Risikogebieten fest.
Der Erreger breitet sich immer weiter aus. Es ist eine Pandemie und es macht dann irgendwann keinen Sinn mehr, nach einzelnen Gebieten zu unterscheiden.
Ein Bericht von Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Aus den USA kommen unterdessen ganz unterschiedliche Signale in Sachen Corona. Auf der einen Seite ist da ein bis zur Naivität optimistischer Präsident, der die Maßnahmen zum Schutz gegen die Ausbreitung am liebsten schon bis Ostern wieder herunterfahren würde. Auf der anderen Seite beschließt die US-Regierung nun das größte wirtschaftliche Rettungspaket in der Geschichte des Landes. 2 Billionen US-Dollar schwer. Jan Bösche live für uns in Washington. Wofür genau sollen diese Hilfen denn eingesetzt werden?
Ja, diese Hilfen sollen an unterschiedlichen Stellen wirken. Einmal sollen sie direkt den Amerikanern helfen, indem jeder Amerikaner einen Scheck bekommt. 1.200 Dollar sind da im Gespräch, für Kinder 500 Dollar. Das soll je nach Einkommen dann irgendwann ausgeblendet werden. Also Millionäre werden dieses Geld nicht kriegen, aber es soll grundsätzlich weit verbreitet werden, um den Amerikanern in dieser schweren Zeit zu helfen. Das Arbeitslosengeld soll ausgeweitet werden. Es soll eine Art Kurzarbeitergeld eingeführt werden auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind natürlich die Unternehmen im Blick. Einerseits kleine Unternehmen, andererseits aber auch die großen Konzerne. 500 Milliarden Dollar ist dieses Paket, dieser Teil des Paketes schwer. Da geht es dann zum Beispiel auch um die Airline-Industrie, die ja besonders gebeutelt ist. Um dieses Paket hatte man sich lange gestritten. Die Frage war nämlich, wie beaufsichtigt man, dass das Geld auch richtig verteilt wird. Dafür soll jetzt eigens ein Gremium geschaffen werden.
Und gleichzeitig will der US-Präsident die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie schnell wieder lockern. Nimmt Donald Trump die Corona-Krise ernst genug?
Das ist die große Frage, die hier viele stellen, und die Antwort ist nicht klar. Präsident Trump hatte zum Anfang der Woche davon geträumt, dass man ja zu Ostern schon durch sein könnte mit dem Ganzen. Er versprach sogar wieder volle Kirchen, was natürlich zum Schrecken der Gesundheitsexperten kam, denn wir wissen, dass viele Leute auf engem Raum ganz besonders förderlich für das Virus sind und besonders hinderlich, wenn man diese Krise bekämpfen will. In der Zwischenzeit hat es wieder unterschiedliche Töne gegeben. Also Trump hat versprochen, dass er auch auf seine Gesundheitsexperten hören will, die eigentlich alle mehr oder weniger offen sagen, dass das mit Ostern nichts werden kann. Aber die Debatte hier ist schon, wie hart kann man ein Land runterfahren und wie viel muss man am Ende auch für die Wirtschaft tun? Also wie groß kann der Schaden sein, der angerichtet wird durch die Hilfe? Die Diskussion wird geführt, gerade weil Corona ja im Land unterschiedlich wirkt. Es gibt Schwerpunkte wie zum Beispiel New York oder an der Westküste, aber besonders das flache Land in der Mitte ist nur wenig betroffen. Und die Hoffnung ist sicherlich, viele Leute, die dort leben, dass dieses Problem Corona für sie möglichst bald wieder vorbei ist. Aber Experten geben auch hier in den USA überhaupt gar keine Entwarnung.
Jan Böscher war das live für uns aus Washington. Besten Dank dafür. Und die umfangreichen Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise haben heute auch dafür gesorgt, dass sich die Lage an den Finanzmärkten entspannt. Der DAX hat mit knapp unter 10.000 Punkten geschlossen. Der Dow Jones steht zurzeit bei einem satten Plus. Stand 18.26 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Digitaler Fernunterricht soll Lehrende und Lernende gerade durch die Corona-Krise in Deutschland führen. Das funktioniert aber nicht überall und vor allem nicht überall gleich gut. Es fehlen digitale Plattformen, Rechner und auch Klarheit, vor allem für die vielen künftigen Abiturientinnen und Abiturienten. Für all jene, die kurz vor den Abschlussprüfungen an der Schule stehen. Denn damit sind die Bundesländer ganz unterschiedlich umgegangen. Teilweise waren Prüfungen schon geschrieben, teilweise wurden sie komplett abgesagt. Darüber haben heute die Kultusminister der Länder beraten und beschlossen, die Abschlussprüfungen finden trotz Corona statt. Die Frage bleibt aber, wann und wie genau. Christiane Habermals.
Es muss einigermaßen hoch hergegangen sein heute bei den Kultusministern. Mehr als 2,5 Stunden telefonierten die Ministerinnen und Minister in einer Schaltkonferenz miteinander. Und offenbar war der Ärger über den Alleingang der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien bei fast allen Ländern groß. Die CDU-Ministerin hatte gestern angekündigt, in ihrem Bundesland die Abi-Prüfungen ausfallen zu lassen und stattdessen nur die Vorleistungen der Kurse aus der Oberstufe zu werten. Bei ihren Länderkollegen stieß sie damit heute auf wenig Begeisterung. Es seien sehr deutliche Worte gefallen in Richtung Schleswig-Holstein, berichtete die Nachrichtenagentur dpa aus Teilnehmerkreisen. Am Ende machte Schleswig-Holstein einen Rückzieher und will jetzt die Abi-Prüfungen doch nicht absagen. Stattdessen beschlossen die Kultusminister einstimmig, die Prüfungen sollen stattfinden, soweit die weiteren Entwicklungen das zulassen.
Zum heutigen Zeitpunkt, und da waren wir Länder uns alle einig, stellen wir fest, dass eine Absage von Prüfungen nicht notwendig ist. Wir werden uns aber weiterhin sehr eng und sehr zeitnah miteinander abstimmen über das weitere Vorgehen.
Erklärte nach der Telefonkonferenz die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Stefanie Hubig, gleichzeitig Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz. Das heißt, die Prüfungen sollen geschrieben werden, noch in diesem Schuljahr, entweder am geplanten Termin oder an einem Nachschreibtermin. Und das gelte, so Hubig, für alle Prüfungen, nicht nur für das mündliche und schriftliche Abitur, sondern auch für alle Berufsschulabschlüsse, den MSA und andere mittlere Schulabschlüsse. Für einige Bundesländer dürfte das eine Herausforderung werden. Denn die Voraussetzungen sind sehr unterschiedlich. In Schleswig-Holstein beginnen die Osterferien bereits in der kommenden Woche. Ob danach die Schulen wieder öffnen können, ist unklar. Beschlossen wurde daher heute, dass alle Schülerinnen und Schüler eine ausreichende Zeit zur Vorbereitung erhalten müssen und dass die Prüfungen zur Not auch in geschlossenen Schulen stattfinden können. Außerdem wird das Zentralabitur ausgesetzt. In einigen Fächern bedienen sich die Schulen bei den Prüfungsaufgaben aus einem zentralen Aufgabenpool. Um mehr Flexibilität bei den Terminen zu erreichen, können diese Aufgaben jetzt wieder dezentral von den Schulen selbst gestellt werden. Dennoch, viele Unwägbarkeiten bleiben. Noch immer können Prüfungen ausfallen, wenn die Infektionszahlen wieder steigen. Umso wichtiger bleibt, was die Kultusminister schon vor 2 Wochen beschlossen und heute noch einmal bekräftigt haben, dass alle Abiturprüfungen in diesem Jahr gegenseitig anerkannt werden, egal wie sie zustande kommen.
In Corona-Zeiten, da sorgen sich auch die Bauern, denn es gibt schlicht nicht genügend Erntehilfe. Jetzt schon nicht. Normalerweise machen das auch die vielen Saisonarbeitskräfte, die aus dem EU-Ausland kommen. Doch ab heute dürfen sie nicht mehr einreisen. Nadine Lindner.
Es soll die Ausbreitung des Coronavirus bremsen. Aus diesem Grund hat das Innenministerium ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter aus Osteuropa angeordnet. Es soll nach 2 Monaten überprüft werden. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sagte dazu auf NTV:
Eine Ernte wartet nicht. Eine Ernte, die nicht reingeholt wird, die kann man nicht nachholen. Und das, was nicht gepflanzt wird, das kann man dann auch nicht ernten. Das bereitet uns große Sorge.
Versorgungsengpässe werde es nicht geben, so Klöckner. Geprüft werde nun, wie der Ausfall durch Arbeitskraftpotenziale in Deutschland kompensiert werden könne. Möglicherweise durch Asylbewerber oder durch Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Kritik an der Entscheidung des Innenministeriums kam von der Opposition. Für den FDP-Abgeordneten Christoph Hoffmann ist es eine Horrormeldung für alle betroffenen Betriebe. Von den Arbeitern aus Osteuropa gehe keine Gefahr aus, denn sie kämen nicht aus Risikogebieten. Der Deutsche Bauernverband forderte, der Einreisestopp müsse so kurz wie möglich gehalten werden. Für den Deutschen Raiffeisenverband, der Obst-, Gemüse- und Weinbauern vertritt, ist es ein herber Schlag. Bei einem neuen Internetportal, das Erntehelfer vermitteln soll, fällt die erste Bilanz positiv aus. Laut Landwirtschaftsministerium haben sich bis gestern Abend 16.000 Menschen registriert. Der Raiffeisenverband sagte aber gegenüber dem Deutschlandfunk, dass es schwierig werde, über diese Plattform auch erfahrene Erntehelfer zu rekrutieren. Bundesweit fehlen den Landwirten nach offiziellen Angaben aufgrund der Coronavirus-Krise etwa 300.000 Saisonkräfte.
Für den russischen Präsidenten kommt das Coronavirus besonders ungelegen. Schließlich war er gerade dabei, sich noch mehr Macht zu verschaffen über eine Verfassungsänderung. Ein Referendum darüber sollte eigentlich in einem Monat stattfinden. Das wurde jetzt aber Corona-bedingt verschoben. Das hat Wladimir Putin in einer seiner seltenen Fernsehansprachen verkündet. Tirko Gries berichtet aus Moskau.
Es war diesmal keine große Bühne, sondern ein Schreibtisch, an dem Wladimir Putin Platz genommen hatte, hinter ihm 2 russische Fahnen. Die Bedrohung durch das Virus mache auch vor Russland nicht Halt. So deutlich hatte das bis dahin aus der obersten politischen Führungsetage niemand formuliert. Dank der frühzeitig eingeleiteten Maßnahmen sind wir im Großen und Ganzen bislang in der Lage, die breite und schnelle Ausbreitung der Krankheit zu verhindern. Nur müssen wir gemeinsam verstehen, dass Russland einfach wegen seiner geografischen Lage sich nicht gegen die Bedrohung abschotten kann. Das Eindringen der Epidemie in unser Land vollständig zu blockieren, ist objektiv nicht möglich. Die Priorität ist nun das Leben und die Gesundheit unserer Bürger. Dem Gesundheitssystem würden alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt. Gleich danach sprach Putin über die Volksabstimmung über die Verfassungsänderungen, die bislang für den 22. April geplant war. Ich denke, es ist zwingend, sie auf ein späteres Datum zu verlegen, das er jedoch nicht nannte. Damit ist unklar, wann Putin die Möglichkeit bekommt, für weitere Amtszeiten anzutreten. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, verordnete er dem Land in der nächsten Woche, mit Ausnahme einiger Branchen, Urlaub bei Lohn- und Gehaltsvorzahlungen. Putin riet älteren Menschen und Vorerkrankten dazu, zu Hause zu bleiben. In Moskau sind Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie etliche Betriebe schon längere Zeit geschlossen. 65-Jährige und Ältere sowie Menschen mit Vorerkrankungen müssen zu Hause bleiben. Weitere Verhaltensratschläge gab Putin nicht. Heute meldeten die russischen Behörden etwa 660 Infektionsfälle landesweit. Das ist vergleichsweise wenig, kann aber auch eine Folge davon sein, dass deutlich weniger getestet wird als etwa in Südkorea oder in Deutschland. Außerdem wurden die Tests als von minderer Qualität beschrieben. Der Wirtschaft, sozial Schwachen und anderen Gruppen will der Staat, nach Putins Worten, nun beispringen. Ich wende mich an alle Arbeitgeber, die Stabilität des Arbeitsmarktes zu sichern, einen steilen Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht zuzulassen. Der Staat bietet den Unternehmen Unterstützung zur Lösung dieser Aufgabe an. Hier eine Auswahl. Manche Sozialleistungen werden ohne Prüfung verlängert, Familien erhalten höhere Unterstützungen, das Krankentagegeld soll erhöht werden, kleinere und mittlere Unternehmen besonders betroffener Branchen erhalten einen Steueraufschub von einem halben Jahr und Sozialabgaben werden gesenkt. Im Gegenzug will der Staat Steuern erhöhen, zum Beispiel auf Gewinne, Dividenden und Zinsen, die ins Ausland abfließen, sowie auf Zinsen, die bei Einlagen von mehr als etwa 11.500 Euro anfallen. Russland insgesamt ist nur gering verschuldet und verfügt über einen aus Rohstoffverkäufen gut gefüllten Sonderfonds. Allerdings wurden bereits Sonderinvestitionen und andere neue Sozialleistungen geplant und versprochen.
Thielko Gries berichtete aus Moskau in unseren Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk um 18.35 Uhr. Die gemeinsamen internationalen Einsätze im Kampf gegen den IS, die müssen weitergehen, Corona hin oder her. Schließlich ist es unwahrscheinlich, dass die Terrormiliz in Corona-Pause geht. Kurz bevor jetzt das Mandat für Tornado-Aufklärungsflüge der Bundeswehr ausläuft, hat sich der Bundestag heute damit befasst, wie es weitergehen kann im Irak, in Syrien. Und das in einem sogenannten Ergänzungsmandat geregelt. Klaus Remmen, unserem Hauptstadtstudio. Welche neuen Aufgaben kommen da jetzt auf die Bundeswehr zu?
Ja, es ist gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, gerade bei diesem Mandat. Anti-IS, das ist der Obertitel, darunter kann man alles zusammenfassen. Da geht es um die Komponente der Ausbildung für die irakischen Streitkräfte. Die ist Corona-bedingt gerade ausgesetzt, soll aber wieder aufgenommen werden. Es gibt die Komponente der Luftbetankung von Aufklärungsflugzeugen, die geht weiter. Es gibt eine neue Komponente des Lufttransports für Alliierte und für Partner, die ist in diesem Ergänzungsmandat enthalten. Und es gibt dann noch eine Bodenradarstation, die dazukommen soll für die Luftaufklärung. Die Tornadoflüge, die Sie erwähnen, in der Tat auf Drängen der SPD, fallen sie weg. Ersetzt werden sollen sie durch italienische Aufklärungsflugzeuge. Aber da steht noch nicht ganz fest, ob es wirklich dazu kommt. Es gab viel Kritik heute in den Reihen der Opposition. Hören wir mal die Stimme von Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP.
Die Italiener werden aber nicht nahtlos, wie angekündigt, das Mandat übernehmen, sondern frühestens in einem Monat. Und das bedeutet, dass ein Monat lang dem IS, der immer noch nicht besiegt ist, strategisch Raum gelassen wird. Meine Damen und Herren, das ist ein krasser Rückschlag. Das, was die Bundesregierung hier veranstaltet, hat nichts mit staatspolitischer Verantwortung und Außenpolitik zu tun.
Ungewöhnlich auch, dass selbst der Koalitionspartner Frau Zellberg, die CDU, Kritik an den Sozialdemokraten übte und sagte, es wäre schön gewesen, wenn man diese Aufgabe hätte weiter durchführen können. Die Grünen bezweifeln die verfassungsrechtliche Grundlage dieses Mandats, die AfD den militärischen Sinn, die Linksfraktion ist ohnehin gegen den Einsatz. Und so war es dann an Wolfgang Schäuble, das Abstimmungsergebnis zu verkünden.
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich, dann ist die Beschlussempfehlung mit den Stimmen der Koalition und der FDP gegen die Stimmen der übrigen Fraktionen angenommen.
Und das waren schon fast die letzten Worte des Bundestagspräsidenten. Beste Wünsche für die Gesundheit aller, sagte er und vertagte das Parlament bis zum 22. April.
Live war das Klaus Remme. Besten Dank nach Berlin. Und schon lange vor dem Ausbruch von Corona, da steckte ThyssenKrupp mitten tief in der Krise. Und so sieht der Essener Konzern jetzt auch keine andere Chance, als seine Stahlsparte ausgerechnet jetzt zu sanieren. Mitten in der Corona-Krise. Auf die Einzelheiten haben sich Gewerkschaft, Betriebsrat und Konzern nach langen Verhandlungen heute geeinigt. Und auch auf ein Sofortpaket gegen die Folgen der Epidemie. Jörg Marksteiner.
In den seit Jahren kriselnden Stahlwerken sollen jetzt 1.000 Stellen mehr wegfallen als ursprünglich geplant. Insgesamt müssen in den kommenden 6 Jahren 3.000 der insgesamt 27.000 ThyssenKrupp Stahlarbeiter den Konzern verlassen. Die ersten sollen schon im April gehen. Aber, und das war der Arbeitnehmerseite besonders wichtig, ohne betriebsbedingte Kündigungen. Die sind für alle bis zum Frühjahr 2026 ausgeschlossen.
Man muss sie hierbei berücksichtigen, 50% unserer Belegschaft ist älter als 50 Jahre. Das heißt, wir glauben, dass wir innerhalb der nächsten 6 Jahre entlang der Demografiekurve hier das hinbekommen.
Sagt ThyssenKrupp-Personalvorstand Oliver Burkhardt. Dass Betriebsräte und Gewerkschaften diesen Stellenabbau mittragen, liegt vor allem an der Gegenleistung. Sie haben jetzt eine Zusage erhalten, die Sie schon lange gefordert hatten. ThyssenKrupp hat sich verpflichtet, seine Stahlwerke zu modernisieren und dafür viel Geld zu investieren. Knut Giesler, Chef der IG Metall in NRW.
In den 6 Jahren, über die wir reden, fließen in den Stahl insgesamt um die 4 Milliarden an Investitionen. Und das ist genau der Punkt, der ja für uns wichtig war. Mit diesem Volumen kann für den Stahl nicht nur in Duisburg wirklich Zukunft geschaffen werden.
Dabei soll alle 3 Monate überprüft werden, ob auch tatsächlich investiert wird, sagt Betriebsratschef Tekin Nasikol. Das sei wichtig, denn die Stahlsparte habe jetzt die Chance, ihre Krise zu beenden, in der jahrelang immer nur Sparrunde auf Sparrunde folgte.
Ja, was soll ich sagen? Bin glücklich. Mit dem Abschluss des Tarifvertrags, also Zukunftspakt Stahl, haben wir den Startschuss gegeben für die größten Investitionen und für den größten Umbau, was wir jemals hatten.
Und damit gehen die Informationen am Abend im Deutschlandfunk zu Ende. Ich bin Sarah Zerback, bedanke mich fürs Zuhören, für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.